Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Loch.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Hm, geht so. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Wer hat jetzt gewonnen?
Na, ich,
du oder?
Natürlich habe ich
du
gewonnen.
Du hast das blaue
du
Auge.
Hast, das ist vollkommen gleichgültig, ob ich ein blaues Auge habe.
Na?
Das ist ja eben bei Männern so. Sie müssen einfach schlagen. Das ist alles, was du kannst. Weißt du? So ein bisschen schlagen, aber das lasse ich dir durchgehen.
Ah.
Ja, das lasse ich dir einfach durchgehen.
Du bist eine alte Giftnudel. Du bist echt richtig toxisch, bist du. Jo, ja.
Ja.
So.
Und ich bin dein Toxikator.
Du bist ein Toxikator. Nein, eine Toxikatine bist du.
Ja.
Du bist eine Toxikatine.
Ja, mein Name ist Toxi.
Nee, das war Manfred jetzt eben.
Nee, Manfred Lispel.
Manfred Lispel?
Der Lispel.
Ach so, du nicht.
Der Filzziehne.
Oh,
moin, ihr
Süßen, Leute,
ja, ihr Lieben.
Ganz
ja,
ernstes
ihr
Thema
merkt schon
hier,
wieder, wir sind schon wieder ganz ernsthaft
ja,
dabei.
Ganz wichtiges, ernstes Thema. Der ist es ja wirklich, aber oh mein Gott. So, erstmal Prost, Kaffee.
Ja.
So. Ne? Na, man, nach so einem Fight, ne?
Nach so einem Fight, ja.
Hm.
Also die Wohnung liegt in Trümmern.
Ja.
Ne, ist klar.
Naja, also,
was aber eher daran liegt, dass wir die aufgeräumt haben.
In Realität, einige kennen die Geschichte, aber ich erzähle sie gerne immer wieder. Es gab Zeiten, wo Annika wirklich versucht hat, mich zu verprügeln.
Ja, ich doch. Sag's euch.
Das war auch gerechtfertigt. Das war vor Jahrzehnten. Es ist schon verjährt, deswegen können wir drüber reden. Ne? Jahrzehnten in Spanien, Mittagshitze. Und in Spanien ist es so, naja, da gibt es eben nur gewisse Essenszeiten. Und mittags gibt's, musst du essen. Und dann ist erstmal stundenlang gar nichts.
Und wir waren mitten in der Pampa irgendwo unterwegs.
So. Und, ja. Und dann haben wir oder habe ich irgendwie rumgedüdelt und habe diese Mittagsessenszeit verpasst.
Weil du immer gerne an irgendwas vorbeifährst.
Ja.
Wenn man sagt, lass uns doch jetzt was essen, da gibt es eine Bodega oder irgendwas.
Oh, da gibt es bestimmt
oh,
nachher
kommt
noch
bestimmt
was Schönes.
Auch noch.
Oh, was Schönes. So, naja, wie dem auch sei. Und Annika hatte Hunger. Und wenn Annika Hunger hat, dann ist sie ganz unleidlich. Und dann wird sie...
Vor einigen
so,
Stunden später.
So, und dann kommt so ihr Überlebenstrieb raus. Ich brauche was zu essen, und zwar nicht erst in 4-5 Stunden, sondern sofort gleich und gut. So. Und daraufhin
wir, hallo
habe ich,
Leute, wir waren in Spanien.
Ja, nützt ja nichts. Aloha.
Aloha, genau. genau.
Oh. Mhm. Und dann habe ich diesen folgenschweren Satz gesagt: Du wirst schon nicht verhungern.
Und eine dicke Frau,
oh.
Die hört nicht nur mit den Ohren, die hört auch mit den dicken Pobacken.
Oh, und das war der Satz zu viel, das war der toxische Satz. Und daraufhin wollte Annika mich verprügeln, das heißt, sie wollte einen gezielten Faustschlag in meinen Magen platzieren.
Ich wollte ihm so einen Stups auf den Bauch geben.
Ja, so. Aber sie hat nicht damit gerechnet, dass ich einen Sixpack habe. Und der prallte natürlich ihre Faust an meinem Sixpack ab. Und sie
Leute, ich bin auf die Gürtelschnalle gekommen.
Das war mein Sixpack.
Das war die Gürtelschnalle.
Ein Sixpack.
Gürtelschnalle.
Wir können jetzt auch eine Stunde lang darüber weiterreden.
Ich kann das.
Du. Wie dem auch sei. Und dabei hat sie sich so das Handgelenk so verstaucht, dass ich dann in eine spanische Apotheke Mochilat auf gut Deutsch Mobilat kaufen musste und so. Ja, also bei uns gab es durchaus auch Gewalt in der Beziehung, in der toxischen Form.
Ja.
Ah. Ja. Ja, das war was, ne?
Das war was.
Dass du mal mit einem Nudel, mit so einem Durchschlag nach mir geworfen hast und dabei den Ikea-Tisch getroffen hast, der ganz neu war und so,
na, also, da habe ich draufgehauen.
Ja, ach ja, da hast du draufgehauen.
Den Durchschlag von Ikea, das übrigens aus Metall war,
ja.
Der hat ja den Griff verloren.
Da war wie eine fliegende Untertasse. Ja.
Aber das ist so.
Ja,
ich bin ja mit einem toxischen Mann zusammen.
Was?
Ja, du bist absolut toxisch. Der kann ja nicht richtig streiten. Oh. Also zu einer gewissen Streitkultur gehört auch ein bisschen fliegendes Geschirr so. Und
ja,
lauter Tonfall.
Annika bringt den italienischen Flair.
Ja.
Gott, das ist alles
und ich habe ja immer diesen Psychologenhaufen da. Das ist wie ein großer Mann aus Slimy.
Oh.
Da kannst du reindrücken, da kannst du sagen und so. Und irgendwann kommt immer so ein Satz, der ist so psychologisch, ne? Pädagogisch, mit sanfter, säuselnder, therapeutischer Stimme. Und dann kommt irgend so ein Satz, wo man mich von der Decke kratzen muss.
Ja, das kann auch nicht sein, überhaupt nicht, ob wenn ich anfange, psychologisch zu werden.
Sowas.
Ja.
Brauchst du eigentlich mal irgendwelche Tabletten?
Habe ich nie gesagt. Habe ich vielleicht mal gedacht. Aber nie gesagt. Ich will doch kein Selbstmord hier machen. Also ihr seht auch bei Psychologen-Beziehungen, also wenn ihr glaubt, bei uns ist immer nur Friede vor der Eierkuchen.
Mit nicht.
Nein, und Annika bringt sozusagen das italienische Temperament, die norddeutsche Kühe. Und so, so.
Was, norddeutsche Kühe?
Kühle, hör mir zu, Kühle.
Ja, dann, du lallst.
Ich hab noch nichts getrunken, nur Kaffee.
Ja, aber du bist noch nicht richtig wach. Du,
nee, gar nicht.
Du nuschelst.
Wenn ich müde bin, dann nuschel ich. Und das ist... das ist öfter am Tag der Fall, weil ich öfter mal müde bin.
Eine super Kommunikation. Was hast du gerade gesagt?
Super. Ja, Mensch, wenn du mich liebst, dann verstehst du mich auch, wenn ich nuschel.
Genau.
Ich nuschel ein bisschen.
Mhm. Also heute Morgen.
Also, ja, wollen wir, ne?
Haben
Morgen.
Wir
ja.
Käse, Lauchschimmelkäse.
Ja.
Ganz frisches Dinkelbrot.
Mhm. Genau.
Das schmeckt lecker.
Und dazu, hör zu. Habt ihr gehört?
Ne? Feintrauben. Und die sind extrem, so blaue, also dunkle, und die sind extrem lecker. Ne? Nicht so süß und schön saftig.
Also praktisch ein französisches Frühstück gönnen wir uns heute Morgen.
Oh, mon amour.
Aber die Menschen warten jetzt auf unser Thema, toxische Beziehungen.
Ja.
Und wir erzählen hier vom Blauschimmelkäse. Das ist nicht nett, nein. Aber vielleicht.
Also wenn nur einer das isst, vielleicht wird es dann toxisch.
Aber toxische Beziehung.
Wir hatten das ja letzte Woche auch schon so am Rande erwähnt. Ne?
Oder
es kam öfter mal vor.
Ja.
Und dann hatten wir hier eine Mail, da hat jemand dann auch geschrieben, der Toxische wollte ja nicht mal drüber sprechen. Irgendwo.
Jo,
und haben wir gedacht, das ist eine super Idee.
Also ihr seht, wenn ihr uns schreibt, wir reagieren.
Mhm.
Oh, meistens. Doch.
Ja, genau.
Wir freuen uns immer über Themen. Und vielleicht mal zur Begriffsklärung. Also tatsächlich, toxische Beziehung gibt's für uns Psychologen nicht so wirklich. Wir nennen das ein viel schönerer, geiler Begriff. Der hört sich so schön, so wissenschaftlich an. Das ist eine dysfunktionale Beziehung, ihr Lieben. Dysfunktional mit Y. Ja. Toxisch, das ist so, das geht tatsächlich so ein bisschen, das alles, was irgendwie nicht passt und was nervt, ist toxisch. Sein ist so toxisch und das ist toxisch und so.
Naja, weil es ein sehr eindrucksvoller Begriff ist. Ich finde den auch gut.
Ja.
Der hört sich doch viel, viel besser an als irgendwie dysfunktional.
Nee, ich finde dysfunktional.
Du bist ja auch so ein Psychomensch.
Ja, nützt ja nichts. Man muss ja irgendwie
klar,
zeigen, dass man.
Also,
danke. Muss ja zeigen, dass man ein bisschen studiert hat und so. Meine Güte.
Bisschen studiert habe ich. Ja,
aber Pommel. Egal, wie man es redet und wendet, ob toxisch oder dysfunktional, nur dass ich es mal gehört habe, es geht eigentlich in diesen Beziehungen immer um ein Ungleichgewicht. Das heißt, einer von beiden wird untergebuttert, der andere nimmt sich seine Machtstellung, die er vermeintlich hat. Nimmt er ein, um dem anderen weh zu tun, um den anderen nicht zum Blühen zu bringen, um den anderen runterzubuttern, um sich selbst hochzuheben.
Genau.
Versteht ihr, was ich sagen will?
Ein anderer Begriff dafür, der immer sehr viel benutzt wird, ist der Gaslighting.
Oh ja. Ne? Ja, kennst du noch den Film und auch das Theaterstück Gaslight?
Das Theaterstück, Gaslight. Es kommt von dem von diesem Wort, ne?
Ja.
Und das aus Gas und Lighting, ne? Mhm. Also Gaslicht.
Mhm.
Und der Begriff stammt eben von einem Theaterstück, Gaslight.
Ja.
38.
Mensch, mit wem wurde er noch verfilmt?
Also Patrick Hamilton hat das Stück geschrieben und es gab dann 44 einen Film, Das Haus der Lady Alquist, hieß das damals, mit der jungen Ingmar Bergman.
Oh ja.
Ingrid Bergman.
Ja.
Die hat dafür einen Oscar bekommen.
Ja, fantastisch.
Ja.
Erzähl mal kurz den Inhalt.
Der Inhalt. Also die, wie hieß sie denn noch? Paula heißt die, glaube ich, in dem Film. Und die hat eine Tante. Diese Tante, eben eine Frau Alquist, die wird ermordet in ihrem Haus. Und die wird da gefunden und die hatte ganz berühmte Juwelen, Smaragde. Und, oder Smaragde, ja genau. Und die sind verschwunden irgendwie. Oh. Der Mörder wird nicht gefunden und die Nichte ist das, glaube ich. Die, oder was ist, die ist die Tante. Tante und, wie ist das Verhältnis? Ich kenne doch immer Verwandtschaftsgehältnisse. Also, wenn das die Tante war, ist das die Nichte. Enkelin.
Ja, Nichte. Die Nichte.
Ne? Die Nichte, okay. Da ist es die Nichte. Nur ich und Verwandtschaftsgrade, geht doch immer nicht. Und die Nichte erbt nun das Haus, sie ist unterwegs, sie hat eine schöne Stimme, sie macht irgendwo ein Studium, sie wird Sängerin. Und lernt dann einen Mann kennen. Und der wird gespielt von, kannst du dich an den noch erinnern, Charles Boyer?
Ja, na klar.
So ein schönes Gesicht, so ein bisschen edler. Und der heiratet sie und der besteht nun drauf, in dieses alte Haus wieder einzuziehen. Und sie ziehen da ein und das Ganze spielt so in der viktorianischen Zeit, also Ende 19. Jahrhundert, so um 1900 rum. So. Und dann passieren langsam komische Dinge in dem Haus. Sie hört Schritte. Sie weiß nicht so richtig, was los ist. Das Gaslicht flackert. Es passieren komische Dinge.
Oh, spooky.
Der Mann räumt alle Klamotten, alle Sachen auf den Boden, richtet das Haus neu ein und sagt jemand, richte dich nicht so auf. Und das wird schon alles. Und so ganz langsam zweifelt sie an ihrem Verstand, weil sie legt immer Dinge irgendwo hin, dann sind sie verschwunden, tauchen wieder auf. Es werden auch Sachen, die geklaut worden sind, in ihren Taschen gefunden. Schlüssel hat sie nicht und plötzlich sind sie wieder da. Sie wird immer verzweifelter und dazu immer, wenn er nicht da ist, wenn er arbeiten muss, kommen also Schritte oben, die sie hört und das Gaslicht flackert.
Deswegen Gaslighting, ja.
Ja, und irgendwann kommt ein Scotland Yard-Beamter. Der wird gespielt von diesem jungen Joseph Cotton. Kannst du dich an den noch erinnern? Und der schafft es tatsächlich, dass sie wieder so ein bisschen wieder zur Realität zurückfindet. Und der öffnet ihr die Augen. Es ist ihr Mann. Ihr Mann sorgt dafür, dass sie langsam verrückt wird, dass sie keine Kontakte mehr hat. Er immer unter dem Mäntelchen, ich tue dir ja nur Gutes, ich will nicht, aber er wird auch aggressiv, wenn sie plötzlich irgendwo Widerworte hat. Er geht mit ihr irgendwo hin und dann, oder er verspricht ihr etwas, tut es dann aber doch nicht. Oder er cancelt sie ab. Er macht sie klein.
Ja.
Er bringt sie in eine psychische Abhängigkeit.
Ja.
Und er zeigt ihr ganz klar das Gefälle.
Ja.
Ich habe hier die Hosen an, du hast gefälligst zu gehorchen.
Ja.
Du kannst auch nicht mehr singen, weil das in deine überreizten Nerven und so weiter. Er bereitet im Grunde den zweiten Mord vor, weil wir lernen inzwischen, er hat die Tante umgebracht und er ist immer oben auf dem Dachboden auf der Suche nach den Juwelen. Die hat er nämlich bei dem Mord, die wollte er klauen, die hat er aber nicht gefunden.
Scheiße. Wollte er sie nicht verrückt machen? Er wollte sie doch, glaube ich, Ende war doch, er wollte sie entmündigen. Ne?
Er wollte sie entmündigen, damit er auch noch an das Erbe kommt.
Genau, damit sie in die Psychiatrie entmündigen und das was. Und deswegen hat er sie, und das ist natürlich richtig toxisch. Und das ist gaslighting.
Und dieser Prozess, also dieses Theaterstück war schon Gaslight, ein unglaublicher Begriff oder ein tolles Theaterstück. Aber der Film dann noch, der hat so richtig reingehauen.
Ja.
Und interessanterweise, obwohl der Film gar nicht so heißt, ist dieser Begriff Gaslighting, irgendwie hängen geblieben und hat sich richtig für dieses Phänomen eingebürgert. Und zwar so, dass wir auch in Deutschland diesen Begriff im Englischen benutzen. Also richtig Gaslighting. Das ist wirklich dieses an anderen Menschen in eine psychische Abhängigkeit bringen und ihm beizubringen, dass er eben kein Selbstbewusstsein mehr hat. Ja. Und dass er manipulierbar ist. Ja. Und er wird seit den 60ern tatsächlich auch manchmal als psychologischer Fachbegriff benutzt. Also nicht nur umgangssprachlich, sondern auch psychologisch. Und zwar immer, wenn jemand die Wahrnehmung der Realität zu manipulieren versucht.
Ja. Ja.
Und das finde ich. Und die Leute, die das tun, werden auch Gaslighter genannt. Das finde ich interessant dabei.
Passt genau. Na? Passt ja. genau. Mhm. Und da haben wir es. Also,
noch ein Punkt dabei ist dieses Desorientierte.
Mhm.
Dass man wirklich desorientiert ist. Und derjenige, der dann praktisch das Opfer ist. Ja. Und dass er natürlich den Glauben an sich selbst verliert.
Ja.
Und dass er, wenn er einmal so eine toxische Beziehung erlebt hat, dass er dann überhaupt nicht wieder klarkommt. Wir hatten eine Zuschrift von einer Katrin, die geschrieben hat, dass sie eine, guten Morgen, ein schönes Wochenende, toxische Beziehung nach einer narzisstischen Mutter sind unausweichlich. Das heißt, sie ist da schon, ne? Ist man irgendwann wieder fähig zu lieben und zu vertrauen. Das heißt, sie hatte wahrscheinlich, so verstehe ich das, ein toxisches, also ihre Mutter hat sie als toxisch empfunden.
Genau.
Die hat sie in diese...
Mutter dreht sich nur um sich selbst.
Ja, das bringt uns nachher dazu, dass wir mal überlegen, was für Typen das sind, die eigentlich solche Gaslighter sind.
Genau.
Und so nehme ich das an, dass ihre Mutter also eine narzisstische Persönlichkeit war, die nur um sich selbst sich drehte und die überhaupt nicht auf die Wünsche und die Bedürfnisse ihres Kindes geachtet hat. Und als sie sich dann abgenabelt hat und war dann mal irgendwann wieder so weit, dass sie vertrauen konnte und so, dass sie natürlich Pech hatte und dann doch vielleicht wieder in ähnliche Strukturen geraten sind.
Oder auch nicht. Wissen wir jetzt nicht genau, aber lass uns da mal ruhig anfangen.
Sie schreibt ja, danach sind toxische Beziehungen unausweichlich. Also,
ja. Das ist gut, Katrin. Damit bringen wir mal den Anfang von solchen toxischen Beziehungen. Also, was ist der Ursprung von Menschen, die auch so etwas machen? Und der Ursprung sind tatsächlich ganz deutlich frühkindliche oder frühe Kindheitserfahrungen, die du mit deinen Eltern gemacht hast. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ihr wisst, wie ich wiederhole es nochmal, es gibt verschiedene Formen von Bindungen. Es gibt, wenn du Glück hast, die sichere Bindung, wo deine Eltern den Kopf frei haben für dich, wo sie Spaß haben mit dir, deine Signale verstehen. Die haben die Antennen, die sind feinsinnig, die sind empathisch, verstehen schon von klein auf an, was du willst, was du nicht willst, wie du dich wohlfühlst, wie sie dich trösten können. Und reagieren dann auch prompt drauf. Und dann lassen dich da nicht Stunden irgendwie heulend rumsitzen oder im Zimmer stehen oder in der vollgemachten Wilde, sondern die kümmern sich. Und wenn du so eine sichere Bindung hast, dann hast du auch das Gefühl, du bist ein wertvoller Mensch. Und du kannst auch deine Bedürfnisse auch in Partnerschaften kannst du deutlich machen. Und wenn es mal kracht, dann bist du nicht gleich am Boden zerstört. Du bist ein eigenständiger Mensch und machst dich von anderen auch nicht abhängig. So, Idealfall. Und dann gibt es ja natürlich das Gegenteil, die sogenannte unsichere Bindung. Gibt verschiedene Formen. Gibt zum Beispiel die ängstliche unsichere Bindung. Da hast du Pech gehabt. Ne? Deine Eltern waren eigentlich für dich nie richtig vorhersehbar. Die waren mit allen anderen Sachen beschäftigt, aber nicht mit dir. Im Extremfall haben die ein Alkoholproblem, ein Drogenproblem, ein psychiatrisches Problem, haben also nicht diese Antennen, um dich wahrzunehmen, sondern sind mit sich selbst und diesen tausend anderen Sachen beschäftigt. Und somit hast du innen drin ganz früh das Gefühl, die Welt ist feindlich, ich kann mich auf niemanden verlassen, ich bin auch nicht liebenswert, sonst würden die Alten sich hier um mich kümmern. Alles emotional, also das denkt Baby nicht, aber es fühlt es. Und wenn du so unsicher aufgewachsen bist, dann hast du nachher ein Problem, oftmals auch in Beziehungen, und da komme ich jetzt zu Katrin, dass du entweder übermäßig klammerst, das heißt, du möchtest, dass dein Partner nachher dich liebt, du möchtest, dass er dich nicht verlässt, das ist extrem wichtig, du bist eifersüchtig, du kannst es nicht ertragen, die Vorstellung könnte was anderes machen, oder du bist genau das Gegenteil, du bist kühl und abweisend. Du willst niemanden richtig an dich ranlassen. Du möchtest nicht nochmal verletzt werden. Du weißt, die Welt ist feindlich. Du weißt, du bist scheiße. Was soll das? Dich mag eigentlich sowieso keiner. Aber auf der anderen Seite hast du die Sehnsucht, danach doch geliebt zu werden. Und so ist es ein Ambivalent. So nennen wir das auch, eine ambivalente Bindung hin und her. So. Und jetzt, und dann ist mein Vortrag auch gleich zu Ende. Das sind sogenannte Schemata. Es gibt auch eine Schemata-Therapie, eine fortführende Verhaltenstherapie, Weiterentwicklung, die diese frühen Schemata aufdeckt mit dir zusammen und dann mit verschiedenen Methoden versucht, dir und deinem Gehirn klarzumachen, das ist Vergangenheit. Das ist so passiert, ja, das ist auch schlimm, das kann man auch nochmal emotional nochmal wieder in der Therapie hochholen. Aber jetzt überleg mal, was ist jetzt in der Realität los? Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache, wenn du darunter leidest, dass ich dann sage, wenn du wieder in einer Situation das Gefühl hast, wie ein verlassenes Kind, und du fängst wieder an zu klammern, oder du fängst an eifersüchtig zu werden und hinterher zu kontrollieren und so, dann stoppst du und überlegst, was ist jetzt gerade los mit mir? Warum mache ich das gerade? Was ist los? Und mit diesem Stopp und diesem Überlegen und mit dem Einüben von alternativen Verhaltensweisen, nämlich wenn mein Partner unterwegs ist, dann besuche ich eine Freundin oder ich hole mir jemanden, ich bin nicht allein oder ich mache mir einen Plan, was ich in der Zeit wirklich tue, kannst du, und jetzt komme ich zu Katrin, kannst du tatsächlich peu à peu mithilfe diese alten Schemata, diese alten Muster durchbrechen und wenn du Glück hast und du findest einen liebevollen, verständnisvollen Partner, tatsächlich auch eine erwachsene und gute und fröhliche und liebevolle Beziehung führen. Punkt, ich habe gesprochen.
Jetzt müssen wir nochmal dazu kommen. Meintest du jetzt eben, wenn man eine Kindheit hinter sich hat, dass man der Gaslighter wird oder das Opfer?
Du kannst beides werden.
Ja.
Du kannst beides werden.
Das ist ja das Perverse. Der Gaslighter, also derjenige, der jetzt praktisch in der toxischen Beziehung derjenige ist, der das größte Gift ist, der ist ja, der macht zwar vorrangig oder sieht nach außen hin als derjenige aus, der jetzt stärker ist, aber letztendlich verdeckt er damit ja genauso oder kompensiert er damit genauso schlimme Gefühle. Im Grunde genommen möchte der eine oder andere auch nur geliebt werden und kann das aber überhaupt auch aufgrund solcher Erlebnisse überhaupt nicht ausdrücken und glaubt, das kann er nur, indem er kontrolliert.
Ja. Also viele, weil Katrin von Narzissten gesprochen hat, viele Narzissten wurden früher als Kind gedemütigt, wurden niedrig gemacht, wurden beschämt, wurden wirklich vor der Klasse, von den Eltern und sowas, wurden sie wirklich, du bist eigentlich nichts und du bist faul und du aus der Welt nichts so. Und du bist eigentlich nicht gut genug. Du bist nicht gut genug für dieses, für andere, für die Welt und überhaupt. Und wenn du das so früh erfahren hast, dann hast du auch da wieder das Gefühl, ich muss alles kontrollieren. Mhm. Weil Welt ist feindlich, ich bin ja nicht gut genug, also ich muss gucken. Hab aber die Sehnsucht nach, innen drin habe ich die Sehnsucht, dass mich doch irgendeiner erkennt und irgendeiner sagt, du bist ein liebenswerter Mensch und du bist wertvoll und das ist toll.
Aber das hätten sie ja in einem,
das hätten sie
in so einem Partner. Der ist ja erstmal, der Partner ist ja erstmal da.
Aber sie vertrauen
ihm nicht.
Die
Beziehung ist ja da. Aber sie können diese Beziehung nicht normal oder gleichberechtigt halten, weil sie einmal Angst haben, der andere geht weg. Also versuchen sie ihn einzuschränken, zu manipulieren und
zu kontrollieren.
Ne?
Und sie wollen bewundert werden. Narziss, ihr kennt die alte Sage, der verliebt sich in sein Spiegelbild. Sie brauchen Applaus. Sie wollen von dir bewundert werden. Sie wollen, dass du sagst, du bist die oder der Einzige. Sie stellen sich auf ein hohes Podest und sagen eigentlich, an mich kann sowieso keiner rankommen. Innen drin sind es aber kleine Mäuse. Mhm. Also innen drin, das ist so dieses
Ja, das komische. Ist ja dieses Verrückte dabei, ja.
Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt also so ein Narzisst mit dieser Attitüde, kommt jetzt auf jemanden, der ängstlich gebunden ist, also der innen drin wirklich sich ganz klein fühlt und das auch so zeigt. Das heißt, der Bewunderer bekommt jetzt seinen Klakör, derjenige, der ihn bewundert, und so bekommt, das wird ein toxisches Spiel, wo beide eigentlich drunter leiden.
Aber obwohl ich glaube, dass da brauchst du noch nicht mal eine ängstliche Persönlichkeit dafür zu sein, wenn das langsam und schleichend passiert.
Ja.
Und du bist ein Mensch, der zum Beispiel auch sehr sehr optimistisch oder sehr bemüht ist, dem anderen das schön zu machen und vieles zu machen, dann wirken solche Mechanismen da. Mhm. Wenn dann jemand sagt, naja, also entschuldige bitte mal, möchte das jetzt ja nicht so laut sagen, aber das Essen ist auch nicht so toll, ne?
Mm.
Also nicht ganz so schön. Und
also
ist das schlimm, wenn ich dann sage, dass ich das nicht, ich finde es nicht gut, dass du das und das trägst.
Ja.
Finde ich nicht gut. Und ich möchte doch schon bitten, wenn ich nach Hause komme, dass du da bist.
Das ist ganz nett und das jeden Tag.
Und immer so ein bisschen, irgendwann ist auch das beste Nervenkostüm dabei drunter, wenn das Telefon klingelt und na Schatz, was machst du denn gerade? Und erzähl mal ganz genau, wen hast du denn im Bus getroffen? Bist du sicher, dass du mit dem sprechen solltest? Und so. Das ist alles für sich genommen. Erstmal noch gar nichts. Aber in der Masse und in dem, wie es dann so langsam aufgebaut wird, das sind so die Anfänge, geht das dahin, dass alles hinterfragt wird. Alles wird unsicher.
Ja.
Und irgendwann kommen diese Vorschläge. Ich finde nicht, dass. Bist du sicher, die Freundin? Du, also ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr, dass du die siehst.
Mm.
Und dann kommen ja auch Lügen irgendwann. Mm. Ich habe die jetzt schon dreimal gesehen, wie sie betrunken war. Du, das Perfideste ist ja auch, wenn dann noch andere Leute eingespannt werden, die dann Ähnliches sagen. Mm. Also wenn du immer davon sprichst, dass du zu dick bist, ne? Und du bist dies und. Und dann isst du gerade mal ein Salatblatt und auf Gott, das Salatblatt siehst du eine Scheibe Radieschen. Dann sagst du schon, ich habe dir das gesagt. Ich hab dir das gesagt und ich habe noch mit sowieso gesprochen. Die hat mich angesprochen und hat gesagt, die wird immer dicker. Und du wiegst ja nun schon nur noch 49 Kilo. Und ne, das ist so perfide.
Was du sagst, all das, ich habe lebendige Beispiele vor Augen. Das ist genau richtig. Ich habe mal ein älteres Paar gehabt, wo er gärtenschlank ist und trainiert und sportlich und sie ganz normal. Aber ihm ist es so wichtig, dass sie gut aussieht. Ihm ist es so wichtig, dass sie genauso wie er Sport macht. Und sie hat es gehasst, die Sachen. Und wenn die zusammen essen waren, sie hat extra, obwohl sie Hunger hatte, hat sie extra weniger gegessen.
Ja.
Weil sie sieht seinen Blick und er hat jeder Kellnerin hinterher geguckt, die ein bisschen netter aussah, hat jede Frau irgendwie angeguckt. Wenn sie aber einem Mann hinterher geguckt hat, was guckst du da? Wen guckst du da gerade an?
Mhm. Oh, das ist auch dieses Ungleichgewicht.
Und,
ne?
Und wenn ich da so,
also das geht ja andersrum genauso. Ja,
und sie war so schlimm und so, das war richtig. Also worum geht es denn um Beziehungen? In Beziehungen geht es darum, in guten Beziehungen, dass wir uns gegenseitig fördern, unseren Entwicklung. Mhm. Dass wir gegenseitig den anderen Beschädigungen auch geben, was er jetzt gerade macht. Wenn, was wir ja auch zum Teil machen, also was heißt zum Teil, wir machen das. Also du förderst mich ja ganz viel in dem, was ich mache und gibst mir Mut und Ratschläge.
Ja, aber es ist doch immer deine Entscheidung, ob du das machst.
Natürlich, oder nicht. Ja, aber trotzdem.
Ich mache dir einen Vorschlag.
So, genau. Ich höre dir gerne zu, wenn du jetzt wieder in deiner neuen Krimi-Reihe bist und dann in L.A. in die Abgründe abtaust und dabei und das auch sehr psychologisch dann auch noch siehst. Ich finde das schön. Also das Eintauchen in das Leben des anderen zum Wohle des anderen und nicht um sich selbst. Das ist nämlich genau der Punkt. Sich ab und zu, nicht ab und zu, eigentlich ganz häufig mehr um den anderen als um sich selbst kümmern. Heißt nicht, dass du dein Eigenleben aufgibst.
Ja, aber nicht bis zur Selbstaufgabe.
Also dosiert, aber trotzdem. und der andere genauso. Dann ist das wie ein guter Tanz, ihr harmoniert, tretet euch nicht auf die Füße.
Aber es muss ein Bedürfnis sein. Also ja, man muss sich nicht dazu zwingen. Na. Also ich muss mich ja immer zwingen, wenn ich dir Nettes tue.
Ich weiß, aber das musst du hier jetzt nicht so öffentlich. Hör mal, das hören uns wieder Millionen von Menschen hier zu.
Ja.
Und wie stehe ich nachher da? Ich stehe ja sowieso da.
Es tut mir leid.
Und überhaupt, und der Bart muss ja auch noch ab, fällt mir gerade dazu.
Ja, du siehst aus, also wieder mal aus
den
Bergen.
Das hatte ich schon.
Ja. Julia hat geschrieben.
Na?
Guten Tag. Meine Ex war zum Schluss der Beziehung sehr toxisch. Hm. Immer am Kontrollieren, was ich mache und wo ich bin. Hm. Das ist das, was wir eben besprochen haben. Ja. Ständig irgendwie kontrollieren. Warum ich nicht zurückschreibe?
Hm.
Es war eine Fernbeziehung. Sie hat etwa 600 Kilometer weit weg gewohnt. Hm. Das ist natürlich sehr weit, ne? Das ist klar. Und dann dauernd schreiben und dauernd irgendwie anrufen und so. Das war jedes Mal eine Fahrt von 6 Stunden mit der Bahn. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Es wurde mir zu viel.
Ja.
Das ist es ja auch. Wenn du eine Fernbeziehung hast, kann das auch toxisch sein. Mhm. Weil natürlich dieses Gefühl, du bist nicht dauernd zusammen, ist natürlich nicht schön.
Ja.
Und wenn du dann das Gefühl hast, du kannst dem anderen, du weißt nicht, was er macht, du bist eifersüchtig, dann fängst du an, den zu kontrollieren.
Ja.
Das ist da muss man sich wirklich selber auch auf die Finger geben. Man muss so viel Vertrauen haben, dass jeder sein eigenes Leben lebt. Man muss sich darauf freuen und dann austauschen.
Mhm.
Dann wird eine Beziehung drauf. Alles andere ist dann eher, so wird dann eher ein Kontrollzwang, wenn es dauernd irgendwie.
Ganz vorsichtig. Ich habe da so viel Beratung von eifersüchtigen Paaren gemacht. Das ist eine ganz heikle Angelegenheit, weil jemand, der toxisch eifersüchtig ist, der also über alle Maßen eifersüchtig, krankhaft eifersüchtig ist, das geht schon in eine Störung rein, in eine Persönlichkeitsstörung, die du auch nicht so nicht therapeutisch behandeln kannst. Da sind die ganz alten Schemata von früher. Und da musst du echt vorsichtig sein. Und da ist nämlich ein Punkt, wo du hoffentlich denn Freunde hast, jeder von euch Freunde hat, die dann auch sagen, ich merke, du veränderst dich in der Beziehung und zwar nicht zum Vorteil. Ich merke, du bist überhaupt nicht mehr fröhlich. Du bist so anders und du gefällst mir nicht. Ich liebe dich als Freund oder Freundin und deswegen sage ich dir das. Und wenn das so ist, dann bitte hört auf diese Leute, die euch wohlgesonnen sind und wiegelt das dich ab, wie das geht dich nichts an oder du willst ja bisher selbst nur eifersüchtig oder irgendwie sowas. Das ist Quatsch. Also aus so einer dysfunktionalen Beziehung rauszukommen, da braucht es meistens von draußen jemanden, ein guter Freund, gute Freundin oder einen guten Psychologen.
Richtig, richtig.
Ich habe Alex, der hat was dazu geschrieben, soll ich das mal erzählen?
Ja, aber natürlich.
Das ist ein bisschen länger und Alex und ich, wir kennen uns ja auch ein bisschen, moin Alex. Und der schreibt unter anderem, meine Psychologin meinte, ich wäre in einer Beziehung gewesen, die stark dysfunktional gewesen war. Ja, die Psychologin, was ist? Für mich war diese Beziehung jedoch wie Gift. Ich muss sagen, ich hatte niemals in meinem Leben so einen massiven und langen Liebeskummer wie nach der letzten Beziehung. Ich jetzt 38 Jahre. Anstatt mit mehr Power und Frohsinn zu leben, hatte ich immer weniger Kraft, mehr Sorgen und meine Gedanken drehten sich immer nur um meine Ex, wie Gift, wie eine Droge. Dabei ist sie kein schlechter Mensch, nur eben für mich nicht so gut, eben toxisch. Hintergrund? Meine Ex meinte, ihre Liebe sei zerbrochen, da ich nicht zu ihr ziehen wollte. In eine gemeinsame Wohnung, die auch meinen Kriterien entsprach, auch nicht. Und hat nach Strich und Faden dafür gesorgt, dass ich der Buhmann sei. Ich würde sie nicht lieben, ziehe nicht zu ihr. Meine Familie sei auch doof. Mutter war Psychologen, Bruder sei Gaga. Wie ich lebe, sei unfassbar. Ich solle meinen Job wechseln und müsse sie über den Status quo hinlaufen und halten. Mein Sport sei mir wichtiger als sie und sowas. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, dass ich keine Geduld mehr habe und nicht mehr könne. Sie meinte dann, ihre Liebe sei seit einem Jahr quasi immer mehr verschwunden. Und jetzt, 1,5 Jahre später, habe ich das Online-Dating beendet und fange langsam an, mich mit mir selbst wieder wohlzufühlen. Habe viel von meinen Schemata gelernt, was ich gesagt habe, ne? Bindungsverlustängstlich, je nach Partner. Mhm. Und dass ich lernen muss, Grenzen zu setzen. Auch, dass eine gute Beziehung meist dramafrei sein sollte, sicher und ruhig. verrückter Mist und alles Liebe an euch beide. So, so toll, dass ihr im Duo wieder retour seid. Jo, Mensch, Alex. Ja, schön, dass du wirklich den Absprung geschafft hast.
Ja, ja.
Und auch zu merken, die bekommt mir nicht mehr gut. Und jemand, auch das nochmal, der euch immer nur Vorwürfe macht, der euch runterputzt, der sagt, so wie ihr lebt, so wie ihr seid, eure Freunde und all das ist einfach nicht das Richtige, was Annika schon sagte. Es tut mir leid, weg damit. Die benutzen euch. Die benutzen euch. Lasst euch nicht benutzen.
Mhm. Ganz schlimm. Aber also wie soll ich sagen, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn jemand es schafft, sich aus so einer Beziehung dann zu befreien.
Ja.
Und irgendwann wieder selbstbewusster ist, weil so eine eine dysfunktionale Beziehung, so ein Gaslighting, das führt ja zu Realitäts- und Selbstbewusstseinsverlust.
Ja.
Ja. Und das beides wieder aufzubauen, Vertrauen zu anderen Menschen wieder zu aufzubauen, auch loszulassen mit anderen Menschen, sich wieder zu öffnen und irgendwann wieder so weit zu vertrauen, dass man mit jemandem gleichberechtigt oder auf einer auf Augenhöhe wieder zu tun hat,
ja.
Das ist ja eine schwierige Angelegenheit.
Ja.
Ne?
Ja. Und es ist auch. Ja, du hast so eine Narbe auf einmal auf deiner Seele.
Ja.
Und das ist so schlimm, weil der nächste potenzielle Partner oder die nächste Partnerin, die muss das ausbaden. Und du willst diese Verletzung nicht nochmal wieder haben. Wir haben wieder den Punkt der Kränkung, der Verletzung. Du möchtest nicht mehr gekränkt werden, nicht mehr verletzt werden.
Richtig.
Und dann denkst du nachher womöglich, dann muss ich ihm alleine bleiben, so, das tut mir nicht mehr an. Aber da ist eben der Punkt wirklich therapeutisch, genau das, was wir jetzt so ansatzweise gemacht haben, mit Hilfe eines Therapeuten zu klären. Da gehen dir ganz, ganz viele Gaslichter dann auf, was passiert ist. Und dir ist auch klar, warum konntest du dich davon nicht trennen? Warum reagierst du so? Da haben wir ja die frühkindlichen Schemata. Und dann kannst du, und das ist eben das Tolle, und das ist immer der Schritt, ich sag's nochmal, bewusst werden, wenn du in diese alten Muster reinkommst, das übe ich dann auch. Und dann frage ich auch, woran merkst du das? Mhm. Was geht bei dir im Kopf? Was geht bei dir im Körper los, wenn du dieses und jenes Muster wieder hast? Und dann eben sagen, nein, ich merke jetzt, und ich bin groß. Wenn wir alte Muster haben, kindliche Muster haben, dass du jetzt wirklich weißt, ich bin groß, ich bin erwachsen, ich bin nicht mehr abhängig wie ein kleines Kind. Mhm. Ich kann selbstbestimmt mein Leben führen und ich führe es gut, so weit ich es kann. Und deswegen habe ich auch das Recht, mich durchzusetzen und meine Interessen auch deutlich zu machen, mich einzubringen.
Mhm. Nun muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Also es wird ja oft gesagt, das hört man auch oft, oh, das ist alles so toxisch und
Das ist ein Wort,
ja. Ich habe da echt Schwierigkeiten mit toxische Beziehungen und so. Ich finde diesen Begriff Gaslighting irgendwo besser, aber es ist etwas ganz Spezielles. Mhm. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Also nur weil einer zum Beispiel bestimmte Dinge nicht sagt oder dich so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lässt, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich so ein Gaslighter ist.
Mhm.
Es kann sein, dass er einfach Kommunikationsprobleme hat.
Mhm.
Oder dass er schlichtweg einfach eifersüchtig ist, aber jetzt nicht unbedingt abhängig machen möchte. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man so eine Art, ich will nicht sagen Checkliste, aber so ein bisschen mal überlegt. Also zum Beispiel dein Partner, wenn du das Gefühl hast oder darüber nachdenkst, ob das jetzt eine toxische Beziehung ist, dass man überlegt, spricht der dir zum Beispiel ab, dass du bestimmte Gefühle hast?
Mhm.
Oder wenn du Gefühle hast, dass er dann einfach sagt, das stimmt, das kannst du jetzt nicht fühlen, ich will das nicht und lass das, ne?
Mhm.
Oder dass er Sachen uminterpretiert. Du lässt dich gerade kaputt und der sagt, du bist hysterisch.
Mhm.
Du möchtest gerne mit ihm intim werden und er sagt aber, du klammerst. Mhm. Weißt du, so das uminterpretieren oder dass du gar nicht berechtigt dazu bist, dass du dass du, also in deiner Situation sollte man nicht so und so fühlen.
Ja.
Ne? So irgendwas. Mhm. Weil nur weil du hast jetzt gerade ein Baby bekommen und dann hast du gefälligst 3 Jahre keinen Sex zu haben. Mhm. Das ist, wenn er daran glaubt, dann sagt er, also das ist jetzt nicht angemessen. Mhm. Sowas in der Richtung. Mhm. Dann auch, dass so ein Gaslighter natürlich behauptet, du hättest irgendwas getan, was du gar nicht getan hast. Oder etwas gesagt hast, wo du dich gar nicht erinnerst. Mhm. Oder dass er etwas gesagt hat oder getan hat, woran du dich nicht erinnerst. Das führt zu diesem Realitätsverlust.
Ja.
Ne? Dass er nach Hause kommt und sagt, wieso, ich habe dir ganz genau gesagt, dass ich kein Schweinefleisch esse. Nein, hast du nicht. Und dann gibt es Theater, weil er gesagt hat, aber selbstverständlich habe ich das gesagt. Oder sowas in der Richtung. Das kann ganz banale Sachen sein und trotzdem gibt es Theater. Ne?
Und jeder glaubt, der glaubt es auch. Also das ist nicht nur jetzt wie in dem Film oder Theaterstück jetzt bewusst, um dich krank zu machen, sondern der hat wirklich in sich die Wahrnehmung und schwört Stein und Bein, dass er gesagt hat, er ist kein Schweinefleisch.
Ja, oder er weiß es so wohl, aber in dem Moment ist das so, er setzt es voraus. Also so nach dem Motto, wenn du mich liebst, weißt du das.
Ei.
Das ist das Problem.
Die Gedankenlesemethode, die ist toll.
Das telepathische Element.
Leider, selbst Psychologen können keine Gedanken lesen.
Genau. Nee. Dann geht es auch oft darum, dass bestimmte Ereignisse nicht stattgefunden haben. Mhm. Das Kind hat noch nie Mami gesagt. Mhm. Ja, das ist 30 Mal oder irgendwie sowas. Ne? Dann werden Dinge in der Wohnung manipuliert oder im Umfeld oder Gegenstände werden einfach hin und her gelegt und dann wieder behauptet, die habe ich aber da und da hingelegt. Versicherungspolicen finden sich irgendwo, wo sie aber gar nicht waren. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Also bei dir ist das Gang und Gäbe, so kenne ich dich, weil du manchmal sehr schusselig bist und dir nicht merken kannst, wo du die Dinge hin tust. Aber das ist so jemand, der in Abwesenheit auch des anderen Dinge auch versteckt. Zum Beispiel eine Handtasche und dann hinterher so, siehst du, habe ich doch gesagt, mein Schlüssel hast du in deiner Tasche. Das Ziel ist, ihm den Schlüssel generell wegzunehmen, also seine Bewegungsfreiheit einzuschränken. So solche Kleinigkeiten.
Aber das ist dann schon richtig, richtig böse, ne? Das ist schon richtig.
Aber das betitelt das.
Ja, okay.
Oder dass man eben sagt, du, ich. Und dann in einer freundlichen Variante, weißt du was, ich nehme das mal besser an mich. Also zum Beispiel die Reisepässe.
Das heißt, du wirst Stück für Stück entmündigt.
So ein bisschen, ja. Damit du nicht weg kannst, während dir der Pass und deine Geburtsurkunde.
Ja sowieso,
jetzt habe ich das schon 3-mal gesucht und jetzt finde ich es in deiner Hand ja schon. Das finde ich jetzt nur echt nicht gut. Das sind wichtige Papiere, ich nehme die mal an sich.
Und dann tatsächlich, dann zweifelst du an deiner Wahrnehmung.
Ja, natürlich.
Und dann gehst du vielleicht, wenn du Glück hast, zum Psychologen und sagst, du hast ein Problem.
Oder einfach das Auto umparken oder sowas, ne?
Ja, aber
Wohnungstür nicht abschließen.
Jetzt bist du ja schon kriminell, ne?
Das hat kriminelle Varianten. Es ist kein Haha.
Nein.
Natürlich.
Nein.
Also oder du nimmst einfach Geld vom Konto und sagst, da war nichts. Natürlich. Ja. Ich habe da nichts runtergenommen. Du musst doch wissen, ob du Geld abgehoben hast.
Ne? Du willst auch gucken, denn wirklich, auch wenn man jemanden lieb hat, gerade auf was Geld und sowas angeht, ne? Kennt da genügend Beispiele, wo überwiegend Männer, aber manchmal auch Frauen, den Partner benutzen und finanziell richtig über den Tisch ziehen.
Ja, aber auch so unterschieben. Also einfach so.
Also,
ne? Dann geht's.
Entschuldigung, dann geht's.
Dann gibst du, ich würde das nur jetzt durchmachen. Dann kannst du das gleich machen, was du da sagen wolltest. Also dann geht es natürlich um unterschiedliche Wahrnehmungen, weil da waren wir beim Konto.
Ja.
Dass man sagt, nee, also das ist jetzt nicht so, das ist ganz anders. Als ich in der Bank drin war, da waren die überhaupt nicht. Oder waren ganz nett oder sie waren ganz aufgeregt, haben zu mir gesagt, dass du irgendwas, dass du immer Geld abholst. Nee, aber wenn dir das immer jemand erzählt, kommst du ins Schwimmen. Es geht darum, dich unsicher zu machen. Und das passiert, wenn du jemanden sowas machst. Geht auch klasse, wenn du die Schuld dafür bekommst für Streit und Spiel. Das ist immer dein Problem. Du machst das, ne? Oder wenn die Beziehung zu Freunden kaputt geht oder irgendwie sowas. Oder du hast du schaffst deine Führerscheinprüfung nicht oder so. Dann siehst du, ich habe es dir doch gesagt, du, mein Gott, du hast wieder nicht richtig gelernt. Nicht? Und du bist immer irgendwie schuld an allem. Der Kühlschrank ist leer, klar, du bist nicht einkaufen gewesen. Der Klempner ist nicht bestellt worden, du bist immer derjenige welcher. Und damit dreht man natürlich dann auch also der Gastleiter dreht dann auch die Worte des anderen im Mund rum, bis du gar nicht mehr rauskommst aus diesen Sätzen. Ne?
Du kommst manchmal da selbst tatsächlich nicht raus. Und deswegen ist es, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, wichtig, dass jeder von euch in der Beziehung seine eigenen Freunde auch hat. Es müssen nicht gemeinsame Freunde sein. Ihr seid nicht im Doppelpack, wenn ihr in einer Beziehung seid, sondern jeder hat seine eigenen Freunde. Und wenn eure Freunde sagen, gute Freunde sagen, du wirkst so traurig, ich wiederhole es immer, du wirkst irgendwie, du hast dich so negativ, du warst früher so fröhlich und jetzt bist du irgendwie so traurig, dann sind das Zeichen, dass da irgendwas nicht hinhaut.
Entweder mit dir selber oder eben auch in der Beziehung.
Genau.
Aber vor allen Dingen auch, wenn die Freundschaften langsam versickern, weil der Gerstleiter natürlich versucht, dich zu isolieren, weil er will dich ja für dich, für sich haben. Also versucht er, dich zu isolieren. Freundschaften, dann kannst du ihm nicht. Du hast mir doch versprochen, du wolltest mir Haare schneiden, ich habe keine Ahnung.
Bart schneiden.
wir wollten doch zusammen essen gehen. Dazu musst du natürlich auch mal kontrollieren, guckst du das Handy an oder den Terminplan und oder hörst, wie telefoniert wird, ja, wir treffen uns morgen Abend und prompt hast du an dem Abend, du isolierst denjenigen davon. Das ist ganz fürchterlich. Diese soziale Isolation, die spielt eine große Rolle dabei.
Ja, auch wenn du das Gefühl hast, du kannst ja gar keinen mehr einladen, weil entweder sie mögen deinen Partner sowieso nicht und deine Freundin, dein Partner, deine Partnerin mag auch deine Freundin nicht und die will nur, dass du in ihre Clique reinkommst. Mensch, ich kenne da im Moment so, das ist blöd. Fällt mir gerade auf. Also, ich kenne da gerade was willst du da noch? Hast du da noch was zu? Oder soll ich jetzt, ich wollte noch was anderes.
Mir so erzählen.
Wenn Menschen so zu uns und zu mir zur Bündner Paarberatung kommen, denn es ist manchmal so, dass sie das Gefühl haben, also entweder wir haben eine richtig tolle Partnerschaft oder wir müssen uns trennen. Also sie haben manchmal so einen sehr hohen Anspruch auch, was Partnerschaft angeht, den manchmal keiner gerecht werden kann. Und so meine Erfahrung ist, also dieses entweder top oder flop, das ist gefährlich, weil der Großteil der Partnerschaften, die ich so kenne, die über Jahre, Jahrzehnte hinweg gut laufen, sind eher auf einem mittelmäßigen Niveau mit Tendenz nach oben und dann geht es auch mal wieder ein bisschen unter, aber es ist nicht permanent Highlight und permanenter Schwung vom Thronleuchter. Was ich sagen will, ist dieses Annika, komm mich an.
Jetzt wird's interessant, Leute. Oh, aufwachen. Kommen wir mal zum Sprung vom Thronleuchter. Nein,
was denn?
Erzähl mir mal, wann du vom Thronleuchter gesprungen bist.
Kennst du einen Thronleuchter, der mich...
Thronleuchter.
Habe ich Kronleuchter gesagt?
Nee, das Ding heißt Kronleuchter.
Ja, Thronleuchter. Du bringst mich vollkommen durcheinander. Dieser Blick, der hat mich vollkommen durcheinander. Du schneidest heute nicht mein Bart. Du bist nicht mehr... Was, wenn die denn so in dieser Stimmung ist...
Der weiß doch nicht mal, was ein Kronleuchter ist. Leute... Könnt ihr euch mein Leben vorstellen?
Ja, das ist aufregend, das ist intellektuell auf hohem Niveau.
Ja, und hochgradig erotisch. Ja, weil mein Mann vom Thronleuchter spielt. Super, mach mir davon.
Schön, dass ich dich amüsieren kann morgen. Ja. Oh Leute, ich bin noch nicht wach. Und dann schon über sowas. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Nein, was ich sagen will, ist...
Trink mehr Kaffee.
Ja, ich glaube auch. Es gibt auch diesen Fall der überhöhten Ansprüche und Ideale an Beziehungen. Auch das wieder dysfunktional, ne? Wenn du das Gefühl hast, es muss Brad Pitt sein. Es muss dies und das in der Sendung. Und hat eigentlich auch Glück gehabt, weil sie ja den Zwillingsbruder von Brad Pitt abbekommen hat. Wie man ja eindeutig sieht. Hat Brad nicht irgendeinen so Abenteuerfilm gespielt, wo er auch so einen langen Bart hatte? Wie war denn das?
Bart? Meine,
ja,
so Legenden? So ein Lenden der Leidenschaft?
Lenden der Leidenschaft? Gott. Also nicht jeder hat so ein Glück wie Annika, den Zwillingsbruder von Brad Pitt. Aber vorsichtig vor zu überhöhten Idealen, die kein Mensch erreichen kann. Damit schützt du dich eigentlich unbewusst auch.
Ja.
Du hast ein sogenanntes Beuteschema, so redest du dir ein. Und wenn XY dazu nicht reinpasst, rein schon von der Optik her, wo ich auch mal denke, oh Leute, ja, Optik ist wichtig, natürlich beim Beten ist Optik wichtig, bla bla bla. Aber vielleicht
beim
mal
Beten?
Beim Daten.
Daten?
Wie Data.
Ich denke, eben wird beten.
Na, beim Beten ist die Optik nicht so wichtig.
Was hier manchmal abkommt. Oh, ihr habt ja doch auch verstanden. Ne?
Beim nee, Beten ist die Optik sagt, dass sie den, ihr habt den verstanden, nicht beten. Daten.
Daten.
Daten, wie Data.
Wie Data.
Ja,
ah,
ja. Beim
okay.
Treffen.
Ja.
Gott. Wenn du dann nur eben sagst, also es geht nur, dass wenn der so oder die so und so aussieht und genau das Beuteschema
naja,
und
ja.
die oder der, die der vielleicht besser bekommen würde, der aber vielleicht nicht aussieht wie Brad Pitt, würde der aber vielleicht besser bekommen, dann mal links und rechts gucken und mal das Beuteschema ändern und mal Leute mal daten, der David Dora, die vielleicht, die du sonst nicht angeguckt hättest.
Die dann aussehen wie Jason Momoa. Auch gut.
Ja,
die
so.
Doch die
oder wie Michael, Thiel. Ist doch geil. Der hat einen Sixpack ganz tief verborgen.
Im Kühlschrank. Oh, aber in der heutigen Zeit.
Aber wir haben Spaß, ne? Wenn die anderen jetzt einschlafen, ist egal. Wir haben Spaß.
Wir haben Spaß.
Ja, das ist wichtig.
Aber in der heutigen Zeit ist es doch so, die meisten suchen sich doch auch gerade über Datingportale Leute nach der Optik aus.
Datingportale?
Jetzt ist er nicht mehr ernsthaft, Leute.
Doch.
Diese Phase hasse ich. Wenn er nur noch albern ist. Der kleine Thiel möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
Dem müssen heute noch die Haare geschoren werden. Das macht mir ganz nervös. Ja. Ja. So.
Was
so
ist denn
es.
Jetzt mit der Optik?
Mit der Optik, die stimmt. Guck mich an. Die ist klasse. Die ist ganz weit vorne. Germany Next Topmodel.
Ja.
Moppel.
Topmoppel.
Ja, die männliche Version.
Ja, toll. Also, ihr merkt.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, ne?
Ich also, glaub, ein ernsthaftes Wort kann man mit ihm nicht reden.
Das war ein ernsthaftes Thema.
Ich will jetzt zurück zu den Bildern. Was ist jetzt? Du hast gesagt,
zu den Bildern?
Du hast gesagt, das ist öfter so, dass die Optik dann eine große Rolle spielt.
Ach so, ja.
Und ich habe gesagt, aber in der heutigen Zeit gehen manche ja über die Datingportale, ja. Viele, und gehen da einfach nach dem Aussehen. Da
ja,
wird so durchgesnaut.
Genau,
jeder
passt,
guckt
passt
und wieder
nicht,
die andere.
So,
ja, genau. Und danach werden eigentlich Menschen beurteilt, was ja natürlich irgendwo auch richtig Murks ist, ne?
Erstmal wird unglaublich viel geschummelt, ja. Was die Optik, es gibt ja alles. Photoshop macht's möglich und natürlich, du musst ja irgendwo anfangen und die Leute auch, natürlich guckst du auch, oh, guck mal, der oder die sieht ja interessant aus und das ist schön. Wenn du aber in der Realität vielleicht mal auf Menschen triffst, bei einer Party, soll es ja noch mal geben, ne? Nach Corona und einfach mal zu gucken, mal Leute ansprechen, die sonst erstmal gar nicht erste Wahl sind. Mhm. Wenn du bei der ersten Wahl immer auf die Nase geflogen bist. Mhm. Ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist ein Spiel, ne? Das Ganze ist ein Ausprobieren, ist ein Spiel. Es ist wie Lottoschein abgeben, aber du musst den Lottoschein abgeben. Und nicht anfangen auch zu denken, oh, das wird sowieso nichts mehr, ich werde mein Leben lang alleine bleiben. Nee. Also Chancen, einfach Möglichkeiten schaffen, andere Leute auch nachher in Realität kennenzulernen.
Also ich meine, die Kontaktaufnahme übers Internet ist ja sehr praktisch.
Ja, so.
Und ist ja auch toll, weil du stellst fest, da hat jemand die gleichen Hobbys.
Ja.
Wo willst du sonst jemanden finden, der Stoffraten gut findet oder
so.
Opern hört oder
ja.
So? Das ist ja, finde ich ja schon mal ganz toll.
Mhm.
Aber dann, glaube ich, muss dann auch irgendwann mal ein Treffen folgen.
Ja, bitte.
Möglichst bald.
Ja, einen Realitätscheck.
Na?
Dann ist nochmal, jetzt mal weg von diesen ganzen Daten und so, einfach wichtig, dass wenn ihr euch denn gefunden habt, dass du das Gefühl hast, es sind faire Gespräche auf Augenhöhe, die hier stattfinden. Dass nicht einer, das gibt's ja auch, einer auch vielleicht beruflich, dieses berühmte so, er ist Arzt, sie ist Krankenschwester, so diese Nummer. Oder er bringt das Geld ran und sie macht ja nur ein Tüdelchen Haushalt und Kinder. Wirklich ein ganz dickes nur. Vorsichtig, wenn sowas anfängt, no. Gleichberechtigung, Fairness, jeder macht sein Kram, jeder ist gleich wichtig. Egal wie viel Geld er nach Hause bringt oder auch nicht nach Hause bringt, jeder hat das gleiche Recht auf gleiche Zeit und so weiter. Und
ja,
so.
Davon träume ich ja schon sehr lange, aber das wissen wir ja spätestens seit dem Frauentag, dass das nicht klappt.
Ja.
Einfach weil Frauen oftmals aufgrund dessen, dass sie die Kinder gebären und wir nicht wissen, wo wir die Kinder alle hinpacken sollen, das und Problem immer noch, haben und dann auch aussetzen und so weiter, und werden sie natürlich ein bisschen gehindert. Ne?
Und immer noch, wie viel Prozent kriegen sie immer noch? 18% weniger für die gleiche Arbeit. Wow. Das sind auch so alte, jetzt haben wir wieder auch so ein altes Muster, gibt es nicht nur in Paaren, gibt es auch in der Politik alte Schemata, alte Muster in der Wirtschaft. Ja. Alte Klischees in der Wirtschaft.
Rückwärts, das hört sich manchmal an wie in den 50er, 60ern. Also ganz, ganz, ganz komisch.
Ne? Eine auch Richtung, wenn es euch interessiert, Richtung Paartherapie, die wird leider meistens nicht von der Krankenkasse getragen. Ist leider so. Aber ich erlebe das häufig, dass wenn ich merke, dass einer der Partner reparaturbedürftiger, auch das in dicken Anführungsstrichen, ist als der andere, dass ich durchaus mit dem erstmal ein paar Einzelsitzungen mache, bevor wir dann in der Paarberatung dann auch zu dritt dann da sitzen. Oder überhaupt mache ich das ganz gerne. Mal jeden Einzelnen schnacken, gucken. Man redet einfach anders, wenn der andere nicht dabei ist. Und dann wieder zusammenkommen. Also so läuft es jedenfalls bei mir. Dauern bei mir in der Regel auch 1,5 Stunden, weil man schnackt einfach mit 3 Leuten. Du brauchst mehr Zeit. Damit es dann. Und dann gucken wir halt. Und dann ist bei mir in der Regel, wenn so nach 3, 4 Sitzungen sich nicht schon etwas positiv in die richtige Richtung bewegt hat, dann bin ich entweder nicht richtig für dieses Paar oder die sind nicht richtig für mich. Und dann gucken, müssen wir andere Lösungen finden. Ne? Also es muss sich was bewegen.
Nur ist ja auch nicht jede toxische Beziehung voller Absicht.
Nee, nein.
Also manchmal sind solche Verhaltensweisen, das haben wir eben vorhin am Anfang festgestellt, ja aufgrund der Erziehung da,
ja.
Aufgrund der Prägung, aufgrund des der Kindheit, aufgrund der Erlebnisse und anderen Beziehungen, die man hatte.
Ja.
Und dann kommt diese Kombination zwischen genau diesen beiden Menschen dann als so eine toxische Beziehung daraus.
Ja.
Und es ist nicht immer die Absicht dahinter, den anderen abhängig zu machen. Es passiert. Es ist, weil derjenige sich so verhält.
Ja.
Und deshalb ist nicht jede toxische Beziehung gleich von Anfang an eine, wo man sagt, du, sofort raus. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich, wenn man erstmal so richtig versteht, dass es so richtig schlimm ist. Mhm. Also gerade wir Frauen neigen ja doch auch manchmal dazu, zu glauben, dass wir dann den Mann retten können oder den Partner oder die Frau oder mit wem wir immer zusammen sind. Nicht unbedingt. Dass nicht jeder Mensch ist rettbar, so, also von einem in der Beziehung Stehenden.
Ja.
Da muss dann schon eher ein Profi ran.
Ja, also, und zwar um auch alte Muster zu durchbrechen. Es geht immer um alte Schemata, alte Muster, die durchbrochen, die bewusst, erst bewusst gemacht werden und dann durchbrochen werden. Und in der Beziehung, die ich dann zu diesen Menschen habe, da gibt es einen schönen Begriff, Nachbeälterung. Also wenn es gut läuft, und das ist meine Aufgabe, das ist meine Kunst, wenn du so willst, denen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, was sie früher in der Kindheit nie gehabt haben.
Mhm.
Und wenn es gut läuft, dann sagen die auch, ich fühle mich einfach so wohl und ich fühle mich auch verstanden und ich fühle mich aufgehoben, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Und das bekommt man einfach gut. Und das nennt man Nachbeeltern, finde ich schön den Begriff.
Mhm.
Und da merken sie auch, okay, ich bin ja nicht so schlecht. Und man kann mich ja sogar verstehen. Und es hat schon seinen Grund, warum ich so und so in der Beziehung mich verhalte.
Mhm.
Aber ich habe einen Leidensdruck, ich will mich anders verhalten. Und da gibt es ein Thiel oder da gibt es eine Annika und die helfen mir dabei. Mhm. Und dann macht es auch Spaß. Also es ist immer auch dramatisch, aber es macht auch Spaß. Und am Ende steht dann, wenn du Glück hast, gut gearbeitet hast, ein Mensch, der sagt, jo, ich fühle mich jetzt gut. Und ich kann noch eine Beziehung gleichberechtigt mhm. eingehen. Und wenn ich merke, es kommt wieder dieser kleine Junge, das kleine Mädchen hoch, mhm. dann weiß ich, was ich zu tun habe. Mhm. Und ich weiß, was ich zu tun habe, weil mein Schätzchen, nein, wir haben fast eine Stunde wieder um.
Ja, dann würde ich sagen, nach Beälterung, ich brauche noch einen Kaffee.
Mutti, Kaffee.
Mutti, Kaffee.
So machen wir das.
Ja.
Ihr Süßen.
Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Erstmal einen tollen Sonntag heute.
Ja.
Genießt den. Und eine schöne Woche. Wir mhm. hören uns nächste Woche wieder.
Definitiv. Ihr ja. schreibt uns wieder so schön und fröhlich. Mhm. Freuen wir uns. Ihr bewertet uns. Ihr teilt uns. Macht uns.
Wie die Wahnsinnigen, bitte.
Macht ja, uns. Wir mhm. haben mal geguckt, wie viele Psycho-Podcasts es gibt ne, auf dem Markt. Gibt ja unglaublich viel.
Mhm.
Wahnsinn. Aber es gibt nur einen. Psychologen beim Frühstück.
Ja. Wer schmatzt euch so nett in die Ohren?
Ja, so ne? keiner.
Kaum einer.
Nee,
wer
so.
Lacht? Wer kippt hier schon Kaffee übers Mikro?
So.
Das ist doch was.
Genau.
Also,
so.
Ne?
Wer
nicht
macht sich vor laufender Kamera, die vor laufendem Mikrofon nieder?
Ja.
Und ihr merkt, auch Psychologen sind Menschen.
Ja, ja, na kann
ja,
man so sagen.
Besondere vielleicht.
Was? Ja, also, ihr Lieben.
In dem Sinne.
Und wenn
gut.
ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendein Problem habt, wenn ihr irgendwo rüber was hören wollt, dann schreibt einfach und wir nehmen Themen auf.
Ja.
Finden wir gut, wenn wir wissen, was euch so interessiert.
Ja, finden ne? wir auch.
Also.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.